Ich bin mir des Themas Kultur sehr, sehr bewusst. Was ich allerdings niemals machen würde, ist, und da bin ich wirklich sehr, sehr klar, zu sagen, wir machen jetzt Kulturworkshops, wir arbeiten an unserer Kultur. Ich glaube, Kultur ist etwas, was durch Leben entsteht. Durch Vorbilder, durch Verhaltensweisen, durch Regeln und Strukturen, die man sich selber gibt. Dieses Abstrakte, ich arbeite an meiner Kultur und dann wird es besser, ist aus meiner Sicht ganz oft eine eher oberflächliche Scheindebatte.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und das wisst ihr ja schon längst. Und wir steigen ein in eine neue Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Hier dreht sich alles um die Arbeitskultur im engeren, im weiteren Sinne. Also die Frage, wie können wir denn gut zusammenarbeiten und gute Ergebnisse erzielen? Das interessiert mich und das ist ein weites Feld. Und da sind wir in letzter Zeit ein paar Mal bei der C-Suite vorbeigekommen, also bei Menschen, die in Vorstandspositionen sitzen, in Führungsverantwortung an der Spitze, das Unternehmen lenken. Und genau dort sind wir heute auch wieder. Und zwar, ich würde mal sagen, komplett on the top. Heute in unserem Studio haben wir jemand eingeladen, eine Dame, über die man ganz viel sagen kann und über die auch sehr viel zu lesen ist, nicht nur auf LinkedIn beispielsweise, das zitiere ich ja immer mal wieder, sondern auch in den einschlägigen Medien, in der Presselandschaft und auch im Fernsehen gab es hier neulich eine Reportage über sie. Sie ist von Haus aus Psychologin, sie ist Vorständin in einem der größten deutschen Unternehmen und ich würde sagen, vielleicht ist sie die Lady in Red. Und spätestens jetzt klingelt es vielleicht bei den meisten von euch schon. Wir haben heute im Studio Dr. Sigrid Nikutta. Sie ist, ich sage es jetzt nochmal ganz korrekt, sie ist Vorständin Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und auch Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG. Also die Schiene spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Schiene im Kopf, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, gibt es bei Sigrid Nikutta nicht. Sie ist eine, ich sag's mal an der Stelle, Freidenkerin. Sie ist gestaltend unterwegs. Sie ist eine Frau mit Power. Ich glaube, jeder, der schon mal von ihr etwas gelesen, gehört, gesehen hat, wird das bestätigen können. Und genau diese Energie bringt sie auch in unser Gespräch heute rein. Also, worüber sprechen wir? Sie lässt uns ein bisschen einblicken, was sie so persönlich antreibt, was ich persönlich auch sehr spannend finde und wie sie zu dem Thema Arbeitskultur steht, wie sie das auch in der Unternehmung bei DB Cargo adressiert. Wir reden über die großen Herausforderungen des Unternehmens, über Digitalisierung und natürlich über die große Frage der Vereinbarkeit. Und da darf ich euch schon mal was verraten. Da räumt sie auf mit gängigen Vorstellungen. Ganz Dr. Sigrid Nikutta. Sie hinterlässt eine besondere Marke in jedem Auftritt, in jedem Gespräch, so auch hier. Von daher wünsche ich euch ganz viel Vergnügen und bin ganz sicher, ihr werdet sehr viel daraus mitnehmen. Und hier ist sie, unser heutiger Gast bei Good Work in unserem Salon. Ich freue mich wahnsinnig auf Sie. Hallo, liebe Dr. Sigrid Nikutta.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für diese Einladung, liebe Julia Jankowski. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute gemeinsam diskutieren.
Ja, sehr schön. Genau so ist es. Es ist ein gemeinsames Diskutieren, vielleicht sogar noch ein Dialog, habe ich auch mal vor einiger Zeit, was ist der Unterschied zwischen Dialog und Diskussion, könnten wir schon einsteigen, aber da wollen wir gar nicht uns aufhalten. Sie kriegen jetzt erstmal die Frage, die alle hier als erstes gestellt bekommen, nämlich die Frage, wie sind Sie in den Tag gestartet heute am Montag?
Ja, genau. Heute ist Montag. Wieso ein Montag eben startet? Relativ wuselig. Also ich finde Montage immer etwas schwierig. Ich stehe montags nicht so gerne auf und alle meine Kinder stehen montags auch nicht so gerne auf. Und das ist dann immer eine herausfordernde Situation, die ich aber gemeistert habe und dann in einem mittelschnellen Tempo zur S-Bahn gerannt bin und mit der S-Bahn ins Büro gefahren bin. Und schon auf der letzten Station habe ich zwei Kollegen getroffen, eine Kollegin und einen Kollegen. Und wir haben den Tag schon mal in der gemeinsamen Diskussion begonnen.
Also wir reden ja hier, liebe Freunde Kutter, über Arbeitskultur. Trotzdem einen kleinen Blick dürfen wir auch mal drauf werfen. Wie viele Kinder gibt es da am Küchentisch, am Esstisch, wenn alle versammelt sind?
Wir haben 5 Kinder. Also von daher ist das schon eine morgendliche Challenge.
Ja, und wie viel davon benutzen den eigenen Wecker und wie viel haben das Thema noch in der Verantwortung von Mutter oder Vater, das Wachwerden?
Wie immer, solange jemand da ist, ne, muss man auch geweckt werden.
Also ich frage Sie jetzt nicht sowas wie, haben Sie ein Morgenritual oder vielleicht haben Sie ja doch eins. Bei 5 Kindern?
Nein. Also ich sag mal, wichtig ist es und das ist, und deshalb bin ich wahrscheinlich ja auch bei der Bahn, absolute Pünktlichkeit. Also bei uns gibt es zu spät kommen überhaupt nicht, denn der Spruch ist, der Zug fährt auch ohne mich oder ohne dich. So, das heißt, absolute Pünktlichkeit ist angesagt.
Okay, also dann haben Sie sich ja gleich ein wunderbares Spielfeld ausgesucht, wo Pünktlichkeit eigentlich Gesetz ist und wir erleben ja gerade was anderes. Sie sind, wir haben es anmoderiert, Vorständin der DB Cargo, das heißt also für den Schienengüterverkehr, so rum muss man sagen, verantwortlich. Dort sind Sie Vorstandsvorsitzende, sind aber auch zugleich im Vorstand der Bahn und Ihr Lebenslauf oder sagen wir mal Ihre berufliche Herkunft lässt ja nicht unbedingt den direkten Weg, die direkte Schiene in Richtung Verkehrsbetriebe vermuten. Sie sind von Haus aus Psychologin, promovierte Psychologin. Was war da eher mal so das Gleis, auf das Sie sich selbst gebracht hatten und dann wieder davon weggekommen sind?
Ich weiß gar nicht, ob ich davon weggekommen bin. Also ich wollte und habe das dann auch gemacht, Psychologie studieren, weil mich die Motive, weshalb tun Menschen etwas oder weshalb tun Menschen etwas nicht, sehr interessieren. Und da eben auch die Einflussmöglichkeiten auf Verhaltensänderungen. So, und so kam ich zum Psychologiestudium, ursprünglich mit dem Gedanken, tatsächlich im Strafvollzug zu arbeiten. Nach einem ersten Schnuppern in den Strafvollzug habe ich mir dann aber schnell überlegt, dass ich eigentlich einen größeren Hebel haben möchte. Also nicht den absolut individuellen, sondern eher einen organisationalen Hebel haben möchte. Und deshalb habe ich sehr schnell mich spezialisiert auf Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Und das bereitet genau für die Wirtschaft vor. Und ich kann sagen, heute wende ich mein Studium täglich an. Denn obwohl mein Studium mittlerweile 30 Jahre her ist, haben sich Menschen so gut wie gar nicht verändert in dieser Zeit. Denn 30 Jahre in der Menschheitsgeschichte ist gar nichts. Wenn ich mir allerdings 30 Jahre in der Geschichte der technischen Entwicklung angucke, ist das ein Riesenzeitraum. Denn als ich begonnen habe zu studieren, gab es sowas wie das Internet für alle oder auch Smartphones oder Handys, gab es noch gar nicht.
Also ganz, ganz viele spannende Anknüpfungspunkte. Ist ja auch dann auch, da kommen wir gleich nachher nochmal dazu, eine spannende Botschaft nach draußen, vielleicht auch an diejenigen, die jetzt vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, was soll ich studieren, an diejenigen, die vielleicht Kinder haben, die jetzt an der Stelle stehen und ich höre immer noch solche Aussagen wie, Psychologie, was willst du denn damit mal machen? Ja? Also wenn ich heute über die 204 Gespräche, die ich jetzt mittlerweile hier schon geführt habe, mal nachdenke, würde ich sagen, keins der Gespräche würde ohne psychologische mindestens mal Vorkenntnisse auskommen. Also nicht das Gespräch, sondern die Menschen, die das verantworten, was sie verantworten. Also von daher kann ich das total nachvollziehen. Aber bleiben wir mal bei Ihrem Arbeitsalltag. Die Schiene. Wie sehr ist Ihr Leben auch auf Schienen in Ihrem Arbeitsalltag? Ist das eine gute Metapher oder sagen Sie, ehrlicherweise, wenn ich so auf meinen Arbeitsalltag schaue, da ist gar nichts mit Schiene. Also, ja, Sie wissen schon, nichts geplant und vorhersehbar.
Also, es war, also, dass ich zur Bahn gehe und etwas mit Schienen und Verkehr zu tun habe, das ist allerdings wirklich ungewöhnlich. Denn da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es relativ weit keine Bahn und auch der öffentliche Nahverkehr beschränkte sich zur damaligen Zeit darauf, dass zweimal morgens ein Schulbus fuhr. Und mehr nicht. Mehr Busse gab es dort nicht. Also bin ich, würde ich mal sagen, eher traumatisiert von fehlendem öffentlichen Personennahverkehr aufgewachsen. Und was mich immer fasziniert hat, war der ÖPNV, also der öffentliche Nahverkehr in Großstädten. Was mich auch fasziniert hat, ist tatsächlich das System Bahn. Dass du da unabhängig, in dem Fall von deinen Eltern oder von vom Elterntaxi, mobil sein konntest. Und so hat das schon eine gewisse Logik, dass ich, und die zieht sich durch mein Leben, dass ich gerne in die Bereiche gehe, die eigentlich am weitesten wegliegen von mir, also die am wenigsten naheliegend sind und die auch vermeintlich am schwierigsten wirken. Wenn etwas sehr schwierig wirkt, dann denke ich immer, das könnte etwas sein, was sich wirklich interessiert. Und das ist so die Schiene, die sich durch meinen Lebensweg zieht. Also niemals das Naheliegende, niemals das Einfache nehmen, sondern immer das, wo andere Menschen die Augen verdrehen und sagen, oh Gott, wieso macht sie das denn jetzt?
Das erfordert ja auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, einiges. Also das heißt, die Menschen, die unmittelbar mit Ihnen zusammenarbeiten, dürfen die sich darauf einstellen, auf vielleicht auch mal Unerwartetes, auf vielleicht auch mal Sprunghaftes, vielleicht auch mal was Disruptives, also etwas, womit sie vielleicht nicht nur nicht gerechnet haben, sondern was wirklich auch Dinge komplett auf den Kopf stellt. Was würden Ihre Mitarbeitenden über Sie sagen? Ja, also wenn du mit der zusammenarbeitest, mit der Frau Nikutta, dann stell dich mal nicht auf ein gemütliches Tempo ein.
Ja, also das mit dem Tempo würde ich sagen. Also gemütliches Tempo ist etwas, was mir sehr, sehr fern liegt. Allerdings bin ich im täglichen Umgang sehr berechenbar. Also da sind meine Handlungen sehr, 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 sehr vorhersehbar, sehr nachvollziehbar. Die großen Lebensentscheidungen, die sind oft unvorhersehbar und unvorhergesehen für mein Umfeld. Im täglichen Leben bin ich irgendwie, habe ich wirklich so preußisch-ostpreußisches Kulturgut, also verlässlich, zuverlässig, pünktlich, vorhersehbar. Also das ist selbst vorhersehbar in den Punkten, auf welche Dinge ich besonders positiv oder negativ reagiere. Das ist sehr, sehr vorhersehbar bei mir.
Okay, also haben Sie hier schon mal eine kleine persönliche Visitenkarte hinterlassen und ich glaube, das kann man auch so nachvollziehen. Hat das was mit dem Rot zu tun? Ist das schon für Sie so eine persönliche Lieblingsfarbe oder ist das auch ein Statement in Sachtung Achtung oder Tempo oder gibt es Assoziationen, die man damit haben kann oder hat sich das zufällig ergeben?
Also ich habe eigentlich schon immer eine Vorliebe für knalligere Farben und auch durchaus für, also auch Mode und Kleidung als Statement. Rot hat sich dann tatsächlich entwickelt. Ich bin wieder zurückgewechselt zur Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat als Corporate Farbe dieses Rot, was sehr, sehr, sehr schön ist. Dann kam Corona. Wir haben überwiegend in Videokonferenzen gesessen und da stellt stellt dich dann fest, dass, also wenn du da was Schwarzes anziehst oder was Dunkelblaues, das wirkt überhaupt nicht auf dem Screen. Da ist Rot eine sehr, sehr gute Farbe. Und Stück für Stück entwickelte es sich. Außerdem, und da bin ich wieder sehr vorhersehbar und sehr praktisch orientiert, Rot lässt sich immer super kombinieren. Wenn du Rot hast, dann kannst du mit Rot mit allem anderen Roten kombinieren. Das macht das Leben auch einfach.
Ja, absolut. Und es ist tatsächlich so ein kleiner Signature-Move und macht, ich könnte mir das auch vorstellen. Also wir reden ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen über das Thema Personal Branding. Da spielt das ja auch mit rein. Aber bleiben wir nochmal bei dem, was Sie sozusagen in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzende bei der DB Cargo tatsächlich machen. Als ich eben diese Metapher brachte mit den Schienen, ich würde jetzt mal sagen, in einem Unternehmen in dieser Größenordnung mit den Herausforderungen kann es unmöglich ja nur gleichförmig zugehen. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen, Challenges? Sie selbst haben gesagt, ich mag Challenges, die das Unternehmen zu bewältigen hat. Also jetzt mal wirklich auf der Business-Seite. Was sind die Themen, wo Sie sagen, wow, das sind echte Nüsse, die müssen wir jetzt knacken?
Also ich fange mal mit der Deutschen Bahn an. Wir alle nutzen sie und kennen sie. Und Sie haben ja auch eben schon mal beim Thema Pünktlichkeit kurz irgendwie gelächelt. Was ist die größte Herausforderung hier? Das ist die Infrastruktur. Das sind die Gleise, auf denen die Schienen, also die Gleise, auf denen die Züge fahren. Und die Infrastruktur hat einen Nachteil. Sie können an der Infrastruktur Jahre, Jahrzehnte zu wenig machen, zu wenig investieren und man merkt es nicht. Das ist natürlich verführerisch und genau in dieser Situation sind wir jetzt. Über Jahrzehnte ist nicht genügend Geld in die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur geflossen. Jetzt merken wir es und jetzt steuern wir dagegen. Nur das Gegensteuern dauert und Bauarbeiten führen eben zu Einschränkungen auf der Infrastruktur einerseits. Gleichzeitig wollen wir und haben es dankenswerterweise in Deutschland und in Europa erkannt, wie wichtig die Schiene ist zur Erreichung der Umweltziele. Gleichzeitig wollen wir mehr auf die Schiene verlagern. Wir wollen mehr ICEs haben, Deutschlandtakt. Wir wollen mehr Regionalverkehr, 49-Euro-Ticket und ähnliches. Und wir wollen auch mehr Schienengüterverkehr, also Güter auf der Schiene transportieren. Alle wollen auf die gleiche Schiene und diese Schiene ist veraltert, störanfällig und genau das ist die allergrößte Herausforderung, die wir derzeit haben bei der Bahn. Und da gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten. Sie müssen bauen, instand halten und digitalisieren. Dann bekommen sie auch mehr auf die Schiene und die Schiene ist weniger störanfällig. Das ist die große Herausforderung für die Bahn in Summe. Der Güterverkehr der Bahn ist nochmal besonders herausfordernd, denn erstens fahren wir auf den gleichen Schienen. Zweitens ist dieser Güterverkehr auf der Schiene quasi seit seiner Gründung 1999 mehr oder weniger defizitär. Das liegt daran, dass es da ein paar Themen gibt, die gelöst werden müssen. Einerseits, andererseits wussten wir in Deutschland auch über Jahrzehnte nicht, wollen wir eigentlich den Güterverkehr auf der Schiene haben oder setzen wir auf den LKW? Und da sind wir heute glücklicherweise weiter. Wir wissen, dass wir die Schiene wollen, auch für den Gütertransport. Die Unternehmen in Deutschland und in Europa wollen auf der umweltfreundlichen Schiene transportieren. Und jetzt müssen und sind auch politische Rahmenbedingungen gestellt worden, die so eine Art Wettbewerbsgleichheit zunehmend herstellen zwischen LKW und Schiene einerseits und andererseits, und das ist dann mein Schwerpunktjob, müssen wir natürlich auch unternehmerisch uns so aufstellen, dass wir im Wettbewerb bestehen können.
Wenn Sie jetzt bleiben wir ruhig mal bei dem politischen Thema. Wenn Sie mal von oben drauf schauen, wann würden Sie sagen, ist wirklich so ein Momentum und Votum entstanden in Richtung, wir müssen mehr auf das Thema Güterschienenverkehr setzen oder Schienengüterverkehr setzen? Oder gibt es nicht auch noch so diese Überlegungen, auch stärker in Richtung autonome Betriebe zu setzen, sprich, dass also immer mehr LKWs auch zum Teil autonom fahren, dass das ja auch ein Zielbild ist, das könnte ja durchaus ein Konkurrenzbild sein oder ist es vielleicht auch. Wann würden Sie sagen, hat so eine Entscheidung stattgefunden oder steht die vielleicht sogar noch so richtig entschlossen an?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir für Deutschland und für Europa eine drastische Zunahme des Warenverkehrs erwarten. Das liegt an unser aller Lebensstil. Das liegt natürlich auch an den Produktions- und Lieferketten, die wir weltweit haben. Das heißt, es wird mehr zu transportieren geben. Und jetzt muss man sich überlegen, wie bewältigen wir das? Die Straßen sind extrem voll. Die Schiene ist auch mittlerweile gut gefüllt. Das heißt, ich muss in beiden Systemen es schaffen, effizienter zu transportieren. Das heißt, für mich ist es kein entweder LKW oder Schiene, sondern beides muss sein. Und wir haben auch autonome LKWs, die es hoffentlich irgendwann geben wird. Autonome elektrische LKWs, die mit Grünstrom fahren, brauchen Platz auf der Straße. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, wir wollen aber keine neuen Straßen bauen. Das heißt, wir müssen da effizienter werden. Da gibt es natürlich die Ansätze dann auch mit Platooning und Ähnlichem. Gleichzeitig ist Platooning auf der Schiene ja schon absolute Realität. Mhm. Und ein Güterzug kann bis zu 52 LKWs ersetzen. Das heißt, ich brauche auch nur einen LKW-Fahrer, eine Zugfahrerin oder einen Zugfahrer statt 52 LKW-Fahrende. Mhm.
Vielleicht ganz kurz, wir wollen jetzt nicht zu tief in das Sach- und Fachthema eintauchen, aber das Sie mal kurz erklären, Platooning, weil ich konnte mir vorstellen, okay, nicht jeder Hörer.
Platooning heißt eben, dass die Fahrzeuge gekoppelt fahren. Das ist so die Vision, die man beim autonomen Fahren hat, dass sich quasi die LKWs in so eine Reihe einklinken können.
Und das die Entenfamilie.
Genau, ja. Und das ist ja genau das Prinzip eines Zuges, ne? Und die allerenergieeffizienteste Art, Güter zu transportieren, ist eben Stahl auf Stahl. Und das heißt Rad auf Schiene. Es ist viel, viel energiesparender als alle anderen Weisen des Transports. Und das müssen wir uns zunutze machen. Und wenn ich von politischen Rahmenbedingungen spreche, dann spreche ich eben darüber, dass tatsächlich die Rahmenbedingungen für die Schiene genauso gut oder besser, weil umweltfreundlicher sind, als für die Straße.
Was würden Sie jetzt sagen aktuell? Sind die schon da oder haben Sie so das Gefühl, dass Sie da noch ein bisschen Rückenwind gebrauchen können?
Also es bewegt sich etwas, es bewegt sich in die richtige Richtung einerseits. Andererseits, wenn ich jetzt da Diskussionen erlebe, dass zum Beispiel die Trassenkosten, also das, was ich oder der Fernverkehr oder der Regionalverkehr zahlen für die Benutzung der Gleise, dass das zum Beispiel für den Güterverkehr für nächstes Jahr um irgendwie, ich glaube, 18% steigen soll, dann frage ich mich, ist das nicht wieder eine deutliche Verschlechterung?
Auf jeden Fall. Wenn Sie das jetzt mal so diese, ich nenne Ihnen jetzt mal so drei Bälle, wenn Sie die mal so versuchen, so eine Waagschale zu werfen, auf der einen Seite das strukturell defizitäre Geschäft, was Sie ja skizziert haben, dann mutmaßlich eine etwas hinterherhinkende Digitalisierung. Und auf der anderen Seite aber auch das Thema politische, vielleicht sogar geopolitische Dynamiken. Was würden Sie sagen, ist so ein besonders harte Nuss für Sie? Sie haben es ja schon eingangs ein Stück weit gerahmt, aber mit welchem dieser drei Bälle lässt sich besonders schwer umgehen?
Also was extrem wichtig ist, was aber schwierig ist, weil es hohe Investitionen erfordert, gleichzeitig sie aus den Verlusten der vergangenen Jahrzehnte eben nicht investieren können, ist das Thema Digitalisierung. Wir wissen, dass die Digitalisierung der Hebel ist, um mehr Kapazität auf der Schiene zu bekommen. Und diesen Hebel müssen wir nutzen. Gleichzeitig erfordert das eben wirklich Milliardeninvestitionen. Aber die müssen wir als Deutschland und als Europa tätigen. Das ist für mich tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir an der richtigen Stelle wirklich unser Geld investieren.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt mal wirklich auf das Thema Kultur umzuschwenken. Was würden Sie sagen bei der DB Cargo? Sprechen Sie explizit über das Thema Kultur oder sagen Sie, naja, also Kultur, weiß ich, als Organisationspsychologin wirkt immer, man muss es ja nicht so unbedingt benennen. Ist das ein Thema, was bei Ihnen auf der Agenda steht, ganz explizit? Oder sagen Sie, so genau fassen wir da nicht dran?
Ich bin mir des Themas Kultur sehr, sehr bewusst. Was ich allerdings niemals machen würde, ist, und da bin ich wirklich sehr, sehr klar, das zu sagen, wir machen jetzt Kulturworkshops, wir arbeiten an unserer Kultur. Ich glaube, Kultur ist etwas, was durch Leben entsteht. Durch Vorbilder, durch Verhaltensweisen, durch Regeln und Strukturen, die man sich selber gibt. Dieses Abstrakte, ich arbeite an meiner Kultur und dann wird es besser, das ist aus meiner Sicht ganz oft eine eher oberflächliche Scheindebatte. Wichtig ist wirklich über alle Hierarchieebenen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeitende versteht, das sind unsere Ziele und das ist die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.
Es ist oberflächlich, es könnte auch, also ich denke jetzt gerade auch so an das Gespräch, was ich ja hatte mit Dr. Rollinger, Vorstandsvorsitzender der RNV, die gehen genau den anderen Weg, also die sprechen ganz explizit über Kulturwandel und ehrlicherweise wirklich auch packen die den einzelnen Mensch da richtig an. Das kann ja auch von dem einen der anderen als übergriffig empfunden werden. Also zu sagen, also Entschuldigung, ich gehe hierhin zum Arbeiten, gehe mir nicht auf die Nerven mit meiner Kultur oder wie ich mich als Mensch zu verändern habe. Da würde mich jetzt mal Ihr Blick als Psychologin, darf ich Sie mal so adressieren, auch wirklich interessieren.
Ja, also ich glaube schon, dass das Unternehmen hier sehr, sehr unterschiedlich auch ticken von ihrer kollektiven Erfahrung her. Und das haben ja Unternehmen. Ne? Also das heißt, da ist eine Versicherung oder eine Bank mit Sicherheit nicht vergleichbar mit so einem operativen Produktionsbetrieb wie zum Beispiel die DB Cargo. Und bei der DB Cargo, wir sind überwiegend wirklich betrieblich geprägt. Und da ist es ganz klar, also da bräuchte ich mit solchen Begriffen wie Kultur gar nicht zu kommen. Da würden meine Kolleginnen und Kollegen sagen, wusste ich schon immer, ne? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Management und arbeitender Bevölkerung im Unternehmen. Also das wäre wahrscheinlich die einzige Reaktion, die ich ernten würde. Würde ich auch niemals wirklich machen, sondern das Thema eben ganz konkret, wie arbeiten wir hier zusammen? Wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie reagieren wir darauf auf das Umfeld? Das ist eine Führungsaufgabe und darüber entwickelt sich Kultur und entwickeln sich auch kulturelle Veränderungen.
Also entlang der Sachthemen, entlang der Fähigkeiten, die wir brauchen, was würden Sie denn da mal so ins Spielfeld bringen? Was glauben Sie denn, brauchen Sie bei der DB Cargo ganz besonders? Sie haben ja hier wirklich auch einen ganzen Reigen an Herausforderungen schon aufgezählt. Was brauchen Sie ganz besonders so auf der, auch wenn Sie es nicht explizit so nennen, auf der kulturellen Ebene, um zukunftsfähig zu sein? Ist es sowas wie Resilienz? Ist es eine gewisse Robustheit? Weil ich muss ja im laufenden Betrieb wirklich eine Aufholjagd dahinlegen, ein Stück weit. Ja, also das heißt, das ist ja auch schon mal so ein kleines Dilemmata in sich. Ich habe gewisse oder nicht nur gewisse, ziemlich starke Rahmenbedingungen, die mich auch irgendwo einschränken. Und trotzdem brauche ich, Achtung hier, Good Work Prinzip Nummer 5, Denken in Möglichkeiten. Also das heißt, was sind denn so Facetten, Aspekte, wo Sie sagen, das würden wir gern in unserer Zusammenarbeit entlang der Sachthemen gerne bei unseren Mitarbeitenden sehen, bei unseren Führungskräften sehen?
Denken in Möglichkeiten und Denken in Veränderungen. Also Veränderungen oder Transformation als etwas Positives. Nicht als Bedrohung, sondern dieses, ne, die Veränderungsnotwendigkeiten tatsächlich als etwas Positives sehen. Denn von unseren Ursprüngen her, wir verändern uns alle jeden Tag, haben jeden Tag neue Lernerfahrungen und werden jeden Tag ein Stückchen klüger aus unserem Leben. Und genau dieses Prinzip eben auch auf den Arbeitsalltag anwenden. Weg von, das haben wir doch schon immer so gemacht oder wir haben es schon mal anders versucht, das hat auch nicht funktioniert. Also dieses, ne, dieses Beharrungsvermögen umwandeln in wirklich Lust auf Veränderung, denn jede Veränderung bringt uns dem Ziel ein Stückchen näher. Und da, ich sag mal, wir verändern uns, aber die Frage ist, wie gerne machen wir es, wie aktiv machen wir es, wie sehr bringen wir uns da ein? Und das ist für mich tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, dieses wir verändern uns als Positives sehen. Also Sie hätten, würden es in Ihren Worten als gelebte Agilität bezeichnen. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn sowas wie Robustheit, das bringen wir mit als Organisation. Ne? Also auch eine gewisse tatsächlich Durchhaltevermögen, Robustheit, Resilienz. Das ist etwas, auf das wir in unserer Organisation sehr, sehr stolz sein können. Den Kunden im Fokus zu haben und selbst unter schwierigsten Bedingungen zu performen, das können wir. Und jetzt geht es darum, tatsächlich schnelle Veränderungen zur Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit.
Das ist das, was ich eben auch mit Aufholjagd machte. Vielleicht ein Gedanke da am Rande. Ich persönlich glaube ja auch, also wenn jemand sagt, Angst vor Veränderung, ich glaube das nicht. Ja, wir haben doch keine Angst vor Veränderung. Dann würde niemand in Urlaub fahren, niemand würde heiraten, niemand würde umziehen, niemand würde eine Diät machen, wenn wir Angst vor Veränderung haben. Ich glaube, es ist das Verändertwerden, was uns schreckt und vor allen Dingen mit einem ungewissen, mutmaßlich auch nicht guten Ausgang. Und jetzt nochmal bei Ihren Menschen geblieben. Sie haben gesagt, das bringen wir in die Waagschale, die Robustheit, die Resilienz. Jemand, der sich für die DB Cargo entscheidet als Arbeitgeber. Ist das jemand, jetzt mal, wir sprechen vielleicht sehr stereotyp jetzt an der Stelle, ich überzeichne oder spitze zu. Sind es Menschen, die sagen, ja, Veränderung, genau mein Ding? Oder sind das Diskussionen, die Sie gerade jetzt aktiv auch mit den Kollegen und Kolleginnen führen?
Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es so auch so, natürlich haben so Organisationen auch kollektive Erfahrungen. Und die kollektiven Erfahrungen müssen nicht immer positiv sein. Und das ist halt in so einem Unternehmen dann auch drinne. Und deshalb, ich sag mal, wir haben ja auch immer, in der Psychologie beschreiben wir ja auch immer Personen, die aus Angst vor negativen Konsequenzen von Veränderungen sagen, dann bleibe ich lieber hier. Also ich bleibe lieber Single aus Angst vor der Ehe. Diese Fälle gibt es ja zuhauf. So. Und bei DB Cargo ist es ganz, ganz klar, hier Menschen kommen zu uns, weil sie wirklich etwas verändern wollen, weil sie sagen, ich habe mit dem Güterverkehr auf die Schiene. Wenn wir es schaffen, mehr auf die Schiene zu verlagern, dann habe ich einen riesigen Umwelthebel. Und ich möchte mir und der meiner nächsten Generation eben eine sauberere Umwelt hinterlassen. Diese Krise ist da, die können wir nicht wegdiskutieren, die wird manchmal überlagert. Aber das ist unser Hauptthema in dieser Generation. Und daran möchte ich mitarbeiten. Also die Menschen, die zu uns kommen, die wollen die Welt verändern Und das ist ganz, ganz positiv. Und bei uns kannst du eben die Welt verändern und gleichzeitig einen sicheren Arbeitsplatz haben.
Ja, wunderbar. Und dann kommen wir nämlich auch von der Veränderungsangst hin zu einer Gestaltungslust. Das war ja die andere Seite der Medaille. Und das, was Sie eben schon sagten, das ist ja nichts anderes als ein Purpose.
Genau. Bei uns brauchst du keine Purpose-Workshops, sondern bei uns ist der Purpose jeden Tag da. Mit jedem Zug, der auf die Schiene geht, ist klar, das ist der Purpose, denn mit jedem Zug werden 52 LKWs weniger auf die Straße gesetzt.
Gefällt mir sehr gut. Ich bin ja gar kein Fan von Purpose-Workshops, weil ich auch, ähnlich wie Sie das eben auch sagten, der Meinung bin, der erschließt sich im Tun. Also ich beobachte so oft auch gerade junge Gründer, die denken, ich muss erst mal ganz lang drüber nachdenken, was mein Why ist und was mein Purpose ist. Sag ich, fang mal an. Ja, du wirst es vielleicht unterwegs viel besser entdecken als in einem Workshop. Aber gut. Sidestep. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ein Unternehmen, da ist der Purpose lupenrein. Brauche ich nicht viel Spucke, den zu erklären. Sind Sie auch ein Unternehmen, was sich vielleicht vor diesem Hintergrund künftig leichter tun wird, auch mehr Frauen anzuziehen? Weil aktuell ist das nicht so. Ich meine, Sie sind zwar als Frau sichtbar an der Spitze, aber wie steht es so rund um das Thema auch Female Empowerment bei der DB Cargo?
Also bei der Bahn haben wir jetzt einen Frauenanteil von in den Führungsetagen von fast 30%. Das ist ein ever high Wert. Das ist ein richtig, richtig großer Schritt. Und was wir machen, also und für die DB Cargo ist ganz, ganz klar, wir stellen Geschlechter unabhängig ein. Bei uns ist es aber ein Vorteil, Frau zu sein, um es ganz, ganz klar zu sagen. Und das spiegeln mir auch die Kolleginnen in dem Fall wieder und sagen, ja, wir merken, dass es ein Vorteil ist, eine Frau zu sein. Weil, und genau so soll es sein, denn nachdem es über Jahrhunderte ein Vorteil war, ein Mann zu sein, ist es so lange, bis wir 50% erreicht haben, mit Sicherheit sehr angebracht zu sagen, es muss ein Vorteil sein, hier weiblich zu sein. Und genau so rekrutieren wir auch. Und was wir ganz klar sehen ist, natürlich nehme ich auch alle Diskussionen über demografischen Wandel und Fachkräftemangel wahr, einerseits. Andererseits haben wir sehr, sehr viele gute Bewerbende bei der DB Cargo und bei der Bahn. Also das kommt an, denn bei uns ist das Thema Vereinbarkeit, und damit meine ich Männer und Frauen. So, denn auch Männer müssen Familie vereinbaren, wenn sie es wollen, genauso wie Frauen. Überhaupt kein Thema, sondern es ist selbstverständlich, dass alles vereinbar sein muss. Und dann geht es auch.
Also auch an der Stelle vielleicht so ein Stück weit eine Aufholjagd. Glauben Sie an Quoten?
Ja, absolut. Denn ich nenne es eigentlich nicht so gern Quote, sondern einfach Ziele. Und jedes Unternehmen ist es gewohnt, über Ziele zu steuern. Und deshalb auch Ziele genau dafür. Es gibt Ziele für alle möglichen Bereiche, von den finanziellen Qualitätszielen angefangen. Und dann eben, wenn ich weiß, dass diverse Unternehmen erfolgreicher sind, dann will ich natürlich die Basis für diesen Erfolg legen. Und deshalb finde ich Ziele hier sehr, sehr legitim und wichtig.
Finde ich auch, also ein sehr schönes Reframing, das umzumünzen und zu sagen, das ist keine Quote, sondern das ist ein Ziel, und die Perspektive teile ich absolut. Was braucht es, wenn Sie sagen, wir haben das Ziel, dass wir mehr Frauen auch in Verantwortung bringen, was braucht es außer dem Thema Vereinbarkeit noch, also was tun Sie ganz akut oder ganz aktuell dafür und ganz konkret dafür, dieses Ziel auch zu erreichen?
Ich habe eben schon ein bisschen zusammengezuckt, ne? Weil außer dem Thema Vereinbarkeit, sagten Sie, Vereinbarkeit ist für Männer und für Frauen wichtig. Ne? Das ist keine, also da wehre ich mich immer total dafür zu sagen, also wir arbeiten in der Vereinbarkeit, damit wir mehr Frauen reinbekommen. Wir müssen das für die zukünftige Generation hinbekommen, dass wir Vereinbarkeit haben und dass wir wirklich Chancengleichheit haben. Und das hört sich so ein bisschen simpel an, Chancengleichheit. Viele sagen wahrscheinlich, haben wir doch, haben wir ganz oft nicht. Sondern da gibt es immer noch implizite oder explizite unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe für Männer und Frauen. Es gibt ausreichend Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen, um das Gleiche zu erreichen, immer noch mehr leisten müssen oder die Leistung von Frauen anders bewertet wird, solange wir das noch immer wieder vor Augen geführt bekommen. Solange haben wir eben diese Chancengleichheit nicht. Und genau daran arbeiten wir, also auch mit Beispielen und wirklich, das kannst du nur im Realen zeigen und erleben machen, dass Frauen und Männer in deiner Organisation wirklich die gleichen Karrierechancen haben. Und am Ende wird man es darin sehen, tatsächlich wieder in den wirklich Quoten. Also wie viel Prozent sind denn Frauen und wie viel sind Männer in den Führungspositionen meines Unternehmens, im mittleren Management? Wie viele Auszubildende stelle ich ein? Wie sind da die Geschlechterverhältnisse?
Ja, das drückt sich eindeutig in Zahlen aus. Und deswegen zum Stichwort Vereinbarkeit. Aktuell ist es ja noch eine Diskussion, die vor allen Dingen von Frauen geführt wird. Und ich bin total bei Ihnen. Das Zielbild sollte sein, dass es eben nicht ein Frauenthema ist. Aktuell ist es so. Ich glaube, wir haben 10% Männer in Teilzeit vor dem Hintergrund von Vereinbarkeit. Insgesamt bei den Frauen sieht das natürlich ganz anders aus. Und deswegen nochmal, Sie haben es eben mit so einem Halbsatz erwähnt. Wir brauchen da Vorbilder, wir brauchen vielleicht auch Erzählungen, vielleicht auch neue Narrative, die wir erzeugen müssen. Also auch wirklich ganz konkrete Vorbilder, wo Sie sagen, schau doch mal hin, es kann funktionieren. Sind das Dinge, die Sie auch bewusst, Sie auch als Person, weil Sie stehen natürlich auch für das Thema, unterstützen? Ist das etwas, wo Sie sagen, da brauchen wir wirklich auch kleine Leuchttürme, wo die Menschen hinschauen und sagen, ach siehst du, es funktioniert doch.
Ja, Frau Jankowski, absolut. Ich glaube, es braucht Vorbilder. Ich glaube, es braucht die Narrative, dass es geht und dass es möglich ist, dass es eben keine Entscheidung zwischen entweder oder ist, weder für einen Mann noch für eine Frau, sondern dass du dich einfach für das Und entscheiden kannst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir sollten aufpassen, dass die Frauen, wie zum Beispiel dann auch ich, nicht als quasi so Exoten dargestellt werden. So nach dem Motto, es gibt sie ja, die wenigen, ne?
Die eine.
Genau, ja, ne? Genau. Aber die müssen irgendwie andere Eigenschaften haben, ne? Sondern das ist etwas, was jeder und jede von uns machen kann. Das ist eben wichtig.
Ich glaube, es braucht sogar auch genau das Gegenteil. Ich sage das hier an der Stelle, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wir wohnen hier in so einem kleinen Park und dann sieht man immer so zum Frühjahr, dann fahren so die Familien mit ihren Kinderwägen raus und so und vor allen Dingen so in der Woche, wenn man dann mal kurz mal einen Blick in den Park wirft, dann sieht man bis jetzt immer noch überwiegend ganz viele Frauen mit Kinderwagen. Es verändert sich ein wenig, aber sehr sehr langsam. Also, so dass so 3 Männer nebeneinander an einem Dienstagmorgen Kinderwagen durch den Park schieben, es gibt es selten. Ja? Aber ich glaube, diese Geschichten braucht es halt auch, um das zu unterstützen, was Sie sagen. Das ist eben nicht die eine exotische Frau, die wir dann auf den Podest stellen. Es geht ja in der Diskussion, und wir können das jetzt auch mal so ein bisschen vielleicht nochmal weiten, jetzt von dem reinen Frauenthema hin zur Demografie auch. Es geht ja auch sehr viel um die Frage, wie viel Verantwortungslust ist bei den Menschen, die jetzt nachkommen, bei jungen Menschen. Sehen Sie da eine Veränderung? Ist das etwas, was Sie beobachten, was Sie vielleicht auch beschäftigt? Also auch Verantwortungslust im Sinne von, ich will mitgestalten, ich will eine Führungsrolle übernehmen, wird ja gerade sehr stark diskutiert. Ich bin da mir nicht so sicher, ob das wirklich so zurückgehend ist, aber mich würde da mal einfach Ihr Blick interessieren.
Also mein Blick ist da wirklich sehr differenziert. Ich erinnere mich gerne daran, dass ein früherer Chef von mir immer Aristoteles zitiert hat, wenn wir Auszubildende eingestellt haben. Und da dieser Spruch, also was soll aus unserer Jugend nur werden, so verantwortungslos, genau, etc. Ne? Also schon irgendwie bei den alten Griechen gab es die Diskussion über die nächste Generation. Ich erlebe diese Generation sehr, sehr aktiv und muss sagen, die, die jetzt in meinem Umfeld zum Beispiel arbeiten, aus der Generation sind eher ungewöhnlich leistungsbereit und engagiert und gleichzeitig sehr, sehr reif für ihr Alter. Ich glaube, so war ich damals noch nicht, wie die es jetzt sind. Und ich erlebe es also eher gegenteilig. Ich erlebe die als sehr, sehr leistungseinsatzbereit und sehr klar in dem, was sie machen können und wollen. So. Und gleichzeitig erlebe ich, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie man dieses Thema der Vereinbarkeit denn wirklich hinbekommt, ohne in die alten Geschlechterrollen zu verfallen, ohne seine Karriere aufgeben zu müssen und ähnliches. Und hier haben wir, und davon bin ich überzeugt, eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn heute ist es so, dass Menschen sich nicht frei entscheiden können, wie viel sie denn arbeiten, wenn sie Kinder haben, weil das Thema der Betreuung ein wirkliches Thema ist und teilweise sich die Arbeitszeiten nach den Betreuungsmöglichkeiten richten müssen. Und das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Hier haben wir als Gesellschaft die Pflicht, für die eine deutlich, deutlich bessere Kinder- und Jugendlichenbetreuung auf die Beine zu stellen. Am Ende entscheiden die Eltern, wie viel sie davon in Anspruch nehmen wollen. Aber die Pflicht der Gesellschaft ist es, den Eltern diese Entscheidung überhaupt möglich zu machen. Heute ist die Entscheidung nicht so möglich, sondern heute geht es, ich sag mal, geht es drum, wer hat das beste Organisationstalent, schafft es, die meisten Krippen und Kindergärten zu kontaktieren, und es entscheidet sich auch noch danach, in welchem Bundesland man wohnt.
Das erlebe ich nämlich auch gerade. Also diese ganze Diskussion wird sehr auf die Schultern der einzelnen Frau geschoben oder des einzelnen Menschen. Das wird also so in diese Kategorie von Zeitmanagement, Organisationstalent und versucht, das selbst zu vereinbaren. Ich frage mich nur gerade, neben dem, was Sie Quote oder Ziele nennen, wo sind auch Unternehmen? Politik hat mir jetzt gerade auch aufgefordert, wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, die das verbessern im Eigensinn. Weil ich meine, wenn wir über Demografiewandel reden, dann müssen wir das Thema lösen. Wir müssen die Menschen, die Verantwortungslust haben, auch dorthin bringen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir eine Geschlechtergerechtigkeit haben, eine Chancengerechtigkeit, von mir aus auch eine Fairness, was ich ja noch lieber mag. Was konkret können die Unternehmen dazu beitragen, auf einer strukturellen Ebene?
Ja, also dieses, also Fairness ist tatsächlich ein guter Begriff. Den, also zum Beispiel Empowerment finde ich immer sehr schwierig, weil Empowerment heißt irgendwie so, jemand gibt Macht jemand anderem. Also Frauen müssen nicht empowered werden, ne? Also, ne, sondern reicht schon, wenn es Chancengleichheit und Fairness gibt, dann funktioniert das tatsächlich. Die Rolle von Unternehmen ist da schon stark, also weil einerseits intern natürlich das möglich zu machen, aber auch extern sich dafür einzusetzen und auch extern die Rahmenbedingungen einzufordern. Ich glaube, es ist nicht der Weg, dass jetzt jedes Unternehmen anfängt, die Kinderbetreuung zu organisieren und einen Werkskindergarten zu machen, weil dadurch habe ich auch wieder ein Mehrklassensystem irgendwie, ne? Sondern es ist, glaube ich, sehr gut, wenn Unternehmen sich auch in ihren jeweiligen Stadtgesellschaften engagieren und organisieren, um da eben auch mitzuhelfen, die Strukturen zu etablieren. So, und ich weiß zum Beispiel, unser Headquarter der DB Cargo ist in Mainz. Da habe ich mit dem Bürgermeister regelmäßig Diskussionen darüber, über wie ist denn die Kinderbetreuung hier in Rheinland-Pfalz, ne, für die Mitarbeitenden. Denn ich möchte, dass sie bei uns arbeiten können, auch wenn sie Kinder haben, und dass die Kinder dann entsprechend betreut sind.
Das heißt also auch wieder, und ich finde, da trifft sich wieder das Muster, was Sie sagen, es sich auch als Unternehmen nicht zu bequem zu machen, sich nicht nur auf sein kleines Ökosystem zu verlassen und darauf zu beschränken, sondern zu sagen, geht einen Schritt raus, guckt raus, was könnt ihr für Einflüsse vielleicht auch geltend machen in der Politik, da auch wieder gestalten. Und ich finde, da sind wir so zum Ende unseres Gesprächs wieder ganz schön bei dem Muster angekommen. Sie haben gesagt, ich mag die Challenge, ich mag die Herausforderung, ich mag das, was vielleicht besonders weit weg ist von mir. Ich habe gerne mal so das Thema neu und gut. Was ist das Gute daran, wenn man aufbricht, um Muster zu brechen? Was ist das Gute daran, vielleicht so als kleines Schlusswort?
Ja, ich sag mal, da ist Hermann Hesse mit Sicherheit eines der Vorbilder, denn Neues zu wagen und Altes zu verlassen bedeutet eben immer auch ein Stück die Komfortzone zu verlassen, aber gleichzeitig persönlich daran zu wachsen. Denn wenn es erstmal richtig bequem ist, dann gewöhnt man sich dran, ne? Dann verliert man, oder zumindest mir geht es so, auch ein Stück weit die Energie. Dieses Thema Neues wagen, das führt zu einer Erweiterung des Horizonts und einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten, der individuellen Handlungsmöglichkeiten. Und letztendlich geht es ja darum. Jeder von uns möchte ein möglichst spannendes, interessantes Leben haben. Ich auch. Und genau durch dieses Neue wird es spannend.
Denken in Möglichkeiten. Wunderbar. Ein sehr schönes Credo am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre Zeit mit uns hier geteilt haben, liebe Frau Nikutta, und wünsche Ihnen persönlich und natürlich der DB Cargo alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Jankowski, und herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Dankeschön. Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 So-Scheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf, eure Julia Jankowski.